SRF 1. Halb eins, die Mittagsinformation von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Hochhausbrand in London, Tote sind zu beklagen und offenbar sind noch immer Menschen eingeschlossen. Die Kehrtwende im Kanton Thurgau, Frühfranzösisch bleibt jetzt doch im Stundenplan, entscheidet das Kantonsparlament. Ist damit der Sprachenstreit in der Schweiz Geschichte? Petrus soll endlich die Schleusen öffnen. Italiens Landwirtschaft kämpft mit Trockenheit und diese hat schon 1 Milliarde Euro gekostet.
C'è stato circa 1 miliardo di danni da cambiamento climatico.
Und er hat Künstler wie Ai Weiwei entdeckt und er weiß, wie Chinesen Geschäfte machen. Uli Sick ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Sind noch Menschen im ausgebrannten Hochhaus in London eingeschlossen? Könnte das Gebäude einstürzen? Warum ist es überhaupt in Brand geraten? Und wie hat sich das Feuer so rasend schnell ausbreiten können? Nach der Brandnacht im Stadtteil Kensington stellen sich viele Fragen. Was man bisher weiß, fasst Veronika Meyer zusammen.
In ihren 29 Jahren als Feuerwehrfrau habe sie noch nie etwas von solchem Ausmaß gesehen. Das sagte die Chefin der Londoner Feuerwehr, Danny Cotton, beim Anblick des brennenden Grenfell Towers mitten in London. Ein über 20-stöckiges Wohnhaus von fast ganz unten bis ganz oben in Flammen. Rauch überall, herunterfallende Trümmer. Menschen, die um Hilfe schreien, weil sie sich nicht mehr selbst retten können und vielleicht auch von der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden können. 6 Tote hat die Polizei bislang bestätigt. Es dürften noch mehr werden. Über 200 Feuerwehrleute sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Sie arbeiten unter extrem schwierigen Bedingungen, so Feuerwehrchefin Cotton. Das Feuer hat sich offenbar rasend schnell ausgebreitet und noch ist es nicht gelöscht. Einsturzgefahr bestehe aber gegenwärtig nicht, sagte Danny Cotton.
We have got a structural engineer who in conjunction with my urban search and rescue advisor is monitoring the stability of the building. At the moment the building continues to be safe for our crews to go and work in.
Die Stabilität des Gebäudes werde von einem Ingenieur überwacht. Der Grenfell Tower wurde 1974 errichtet. 120 Wohnungen sind darin untergebracht. Das Gebäude war in den letzten Monaten für 10 Millionen Pfund renoviert worden. Vor und während der Renovation hatten Bewohner verschiedentlich kritisiert, dass die Brandschutzvorkehrungen nicht genügten. Feuerwehrchefin Cotton warnt allerdings vor unnötigen Spekulationen.
As you can appreciate, this is a very difficult time. It is still in a dynamic stage of this incident and it would be wrong for us to speculate around the cause of the fire or anything further at this moment.
Was den Brand verursacht hat und weshalb sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte, soll in den nächsten Stunden und Tagen untersucht werden.
Soweit Veronika Meyer. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Julia Villino.
Verkaufen Landwirte Bauland, müssen sie den Gewinn daraus versteuern. Dabei bleibt es. Bis 2011 mussten Bauern auf die Gewinne aus dem Verkauf von Grundstücken keine direkte Bundessteuer zahlen. Dann hat das Bundesgericht dieses Privileg begrenzt. Land in der Bauzone muss gemäß Verfassung besteuert werden. Der Nationalrat versuchte darauf, die Steuerbefreiung wieder einzuführen, gegen den Willen von Ständerat und Bundesrat. Diese Pläne hat der Nationalrat nun aufgegeben. Bund und Sozialwerke hätten damit jährlich 400 Millionen Franken weniger eingenommen. National- und Ständerat haben sich auch nach langem Hin und Her nicht auf 2 Nachtragskredite zum Budget für das laufende Jahr einigen können. Es geht um 10 Millionen Franken für ein Informatikprojekt in der Steuerverwaltung und um 700.000 Franken für die Bundesanwaltschaft. Der Ständerat hat das Geld schon 3-mal bewilligt, der Nationalrat hat es 3-mal abgelehnt. Nun gehen die Nachtragskredite in die Einigungskonferenz. Hilft auch das nicht, erhalten die Steuerverwaltung und die Bundesanwaltschaft das Geld nicht. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat in Zusammenhang mit der Wahlfälschung im März einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 30-jährigen Mann aus dem Oberwallis. Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht. Bei den Walliser Regierungswahlen soll es laut den Behörden zu rund 120 Fällen von Wahlbetrug gekommen sein. Stimmberechtigte hatten gemeldet, sie hätten keine Wahlunterlagen erhalten. Es hatte bereits jemand in ihrem Namen gewählt. Geht es um Lohn oder Mutterschaft, stoßen Frauen am Arbeitsplatz offenbar noch immer auf Probleme. Das zeigt eine Studie der Universität Genf, die das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Mann und Frau in Auftrag gegeben hatte. Die Studie analysiert 190 Gerichts- und Schlichtungsfälle aus den Jahren 2004 bis 2015. Häufigster Grund für eine Klage waren ungleiche Löhne. Zudem haben vermehrt Frauen geklagt, denen nach der Geburt ihres Kindes gekündigt wurde. 2 von 3 Fällen gingen demnach zu Ungunsten der Klägerinnen aus. Australien zahlt 1.900 Bootsflüchtlingen eine Entschädigung von insgesamt gut 50 Millionen Franken. Darauf hat sich die Regierung mit Anwälten der Flüchtlinge geeinigt nach einem längeren Rechtsstreit. Australien übernimmt außerdem die Gerichtskosten in Höhe von umgerechnet rund 15 Millionen Franken. Die Flüchtlinge waren von Australien gegen ihren Willen auf der abgelegenen Pazifikinsel Manus untergebracht worden, die zu Papua-Neuguinea gehört. Mit diesem Land hat Australien einen Vertrag zur Unterbringung von Asylsuchenden. Australien lehnt es grundsätzlich ab, Flüchtlinge aufzunehmen, die mit Booten ankommen. In den USA haben fast 200 demokratische Abgeordnete Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht, wegen seines Firmenimperiums. Sie werfen Trump vor, dass er Geld von ausländischen Regierungen über seine Unternehmen erhalten habe, ohne Zustimmung des Kongresses. Das widerspreche der Verfassung, so die Begründung der Abgeordneten. Zuvor hatten unter anderem bereits 2 Generalstaatsanwälte sowie Nichtregierungsorganisationen Klage gegen Trump erhoben, wegen ähnlicher Anschuldigungen. Eishockey. Der Walliser Nationalliga B-Club HC Red Ice ist Konkurs. Das Gericht Martigny-Saint-Maurice hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet, berichten Westschweizer Medien. Gegen den Entscheid kann der Club Rekurs bei der nächsthöheren Instanz einreichen. Und das Wetter. Am Nachmittag und auch morgen ist es zunächst vielerorts sonnig. Später muss vor allem am Jura und in den Alpen mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf 25 bis 28 Grad.
Der Thurgau schert nun doch nicht aus. Der Kanton schafft das Frühfranzösisch nicht ab. Auch weiterhin wird in der Primarschule Französisch unterrichtet. Das hat am Vormittag der Grosse Rat, das Kantonsparlament, entschieden. Philipp Gemperle hat der Debatte in Frauenfeld zugehört.
Kommissionspräsident und SVP-Kantonsrat Urs Schrepfer hat die allgemeine Meinung ganz am Anfang der Debatte auf den Punkt gebracht.
Wenn man die Kommissionssitzungen und die letzte Debatte zum Frühfranzösisch Revue passieren lässt, darf man zusammenfassend sagen, dass fast alle in diesem Raum die Gewissheit eint, dass die Qualität des jetzigen Frühfranzösischunterrichts nicht genügt.
Man war sich dann auch während der Diskussion im Thurgauer Kantonsparlament eigentlich einig. Etwas muss verbessert werden. Entweder der Französischunterricht in der Primarschule oder man schiebt ihn eben auf die Oberstufe. In Richtung der vielen anwesenden nationalen Medien betonte der grüne Kantonsrat Toni Kappeler, dass es im Thurgauer Kantonsrat keine Französischgegner gebe, auch nicht bei den Grünen, welche die Abschaffung des Frühfranzösisch mehrheitlich unterstützten.
Wir Grüne wollen den Französischunterricht nicht beschneiden und schon gar nicht abschaffen. Wir Grüne wollen den Französischunterricht verbessern. Und es wäre schön, wenn man das auch in Bern und in Lausanne zur Kenntnis nehmen würde. Eine Verbesserung ist dringend notwendig, denn der heutige Modus, da stehen Aufwand und Ertrag beim Französischunterricht auf der Mittelstufe in keinem Verhältnis.
In den letzten Wochen lobbyierte das Erziehungsdepartement von Regierungsrätin Monika Knill stark. Es machte Vorschläge, wie der Französischunterricht in der Primarschule verbessert werden könnte. Diese Maßnahmen seien nicht ausgereift, würden das Problem nur verlagern, würden zusätzliche Kosten verursachen. So lautete die breite Kritik. Uli Fisch von den Grünliberalen warb aber für Vertrauen.
Geben wir der Regierungsrätin Monika Knill die Möglichkeit, ihre Versprechungen einzulösen. Und ich bin sicher, sie wird die von Andi Wirth zitierte warme Luft aufnehmen und in Energie umsetzen, wenn man ihr die Möglichkeit lässt. Es ist jetzt erst 11:55 und nicht 11:55.
Und auch Regierungsrätin Monika Knill selber kämpfte in der Debatte mit allen Mitteln für den Erhalt des Frühfranzösisch, versprach eine Überprüfung der Verbesserungen nach 2 Jahren.
Der Regierungsrat verspricht heute dann auch ernsthaft eine Erhöhung der Lektionenzahl auf der Primarstufe, um eine Lektion in Erwägung zu ziehen. Dabei würde die Gesamtstundenzahl der Primarschule nicht erhöht werden. Das heißt, die zusätzliche Lektion Französisch hätte zulasten eines anderen Fachbereichs keinesfalls aus heutiger Sicht jedoch zulasten der Grundlagenfächer Deutsch und Mathematik zu erfolgen.
Der ganze Aufruhr um die Abschaffung des Frühfranzösisch im Thurgau hat sich heute also in Luft aufgelöst. Mit 62-60 Stimmen entschied das Kantonsparlament, dass Französisch weiterhin auch in der Primarschule gelernt wird. Ob damit das Thema ein für alle Mal vom Tisch ist oder in einigen Jahren wieder auf die Traktandenliste kommt, hängt davon ab, ob sich die Unterrichtsqualität markant verbessert oder nicht.
Philipp Gemperle. Thurgau steht nun also doch zum Frühfranzösisch. Corinne Vincenz im Bundeshaus, Bundesrat Berset hatte angekündigt, die Kantone notfalls zum Frühfranzösisch zu zwingen. Kann er das Thema nun ad acta legen?
Ja, ad acta legen, das wäre vielleicht noch etwas voreilig, aber Bundesrat Berset wird sicher sehr zufrieden sein, denn es entwickelt sich alles so, wie er es sich erhofft hat. Vor einem Jahr drohte er einzugreifen, Sie haben es gesagt, in diesen Sprachenstreit via Gesetz, das darf er, die Verfassung gibt dem Bundesrat dazu das Recht. Die rote Linie ist hier der sogenannte Sprachenkompromiss zwischen den Kantonen, der lautet 2 Fremdsprachen in der Primarschule, davon muss eine Landessprache sein. Nach dieser Drohung ging man im Thurgau ein erstes Mal über die Bücher, im Winter vertagte dann Berset seinen Entscheid einzugreifen, setzte eine neue Frist und jetzt also die Kehrtwende in Frauenfeld. Aber der Thurgau ist nicht das einzige Beispiel. Unterdessen hat das Volk in 2 Kantonen zugunsten dieses Sprachenkompromisses entschieden, also auch im Sinne von Innenminister Berset. Und zwar waren das 2 ganz unterschiedliche Kantone, das große Zürich und das kleine Nidwalden, beide mit mehr als 60% Ja-Stimmen.
Und ist der Sprachenstreit damit vom Tisch?
Er ist jetzt doch ziemlich entschärft, würde ich sagen. Denn der Entscheid im Kanton Thurgau war schon besonders beachtet worden. Philipp Gemperle hat es in seinem Bericht erwähnt. Gerade der Thurgau war der Kanton, der den Sprachenstreit so richtig zum Eskalieren gebracht hatte. Und somit ist der Thurgauer Entscheid, wenn er auch knapp war, sicher ein wichtiger Sieg für die Befürworter des Sprachenkompromisses und des Frühfranzösischen. Aber es stehen weitere Abstimmungen zum Thema an. In 3 Kantonen sind noch Volksinitiativen unterwegs, in Luzern, Graubünden und im Kanton Basel-Land. Der Trend, ich habe es gesagt, geht dahin, dass es solche Initiativen schwer haben beim Volk. Wenn aber doch sich ein Kanton gegen das Frühfranzösische aussprechen sollte, dann erhebt Alain Berset ziemlich sicher wieder seinen Drohfinger.
Corinne Vincenz, vielen Dank ins Bundeshaus. Und so geht's weiter im Rendezvous. Telekom-Anbieter und Politik sollen noch mehr an die Kunden denken. Der Konsumentenschutz verlangt weitere Preissenkungen. In Rumänien sind Kirche und Staat verbunden und nicht getrennt. So sollen gleichgeschlechtliche Ehen verhindert werden. Und die Blutgrätsche ist ihnen fremd. In der alternativen Fußballliga der Schweiz geht es um Fairness und Spaß und nicht zwingend den Meistertitel.
Wenn man will, gute Spiele gegen liebe Gegner haben und nicht unbedingt die 3 Punkte einfahren.
Die Liga feiert in diesen Tagen ihren 40. Wer im Ausland mit dem Handy telefoniert, zahlt extra, zahlt sogenannte Roaming-Gebühren. Und diese Gebühren werden morgen in der gesamten EU abgeschafft. Diese Regelung gilt nicht für Schweizer. Schweizer, die in Europa unterwegs sind, dort telefonieren oder im Internet surfen, müssen zum Teil exorbitante Tarife bezahlen, kritisiert die Allianz der Konsumentenschutzorganisationen nun in einem offenen Brief an die zuständige Bundesrätin Leuthard. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim hat mit Priska Birr-Heimo gesprochen. Die Nationalrätin ist Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz. Er hat sie gefragt, ob die Schweizer morgen in der EU geschröpft würden.
Es ist natürlich schon so, dass der Unterschied nun zwischen den EU-Bürgerinnen und Bürgern und uns noch grösser geworden ist. Sie müssen keine Roaming-Gebühren mehr bezahlen. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten müssen das noch. Und was auch ins Gewicht fällt, zum Beispiel Touristinnen und Touristen hier in der Schweiz aus anderen Ländern, die fragen sich natürlich jetzt immer, oh, wie viel kostet das, tappe ich hier wieder in die Falle? Also es ist auch ein Nachteil für die Tourismusregion.
In Ihrem Brief, den Sie heute auch publiziert haben, schreiben Sie von exorbitanten Tarifen, die Schweizer, Schweizerinnen im Ausland zahlen müssten fürs Telefonieren, fürs Surfen. Aber wenn man die Preisentwicklung der vergangenen Jahre anschaut, dann sieht man auch, dass die Preise gesunken sind. Wo ordnen Sie denn genau ein Problem?
Also sie sind gesunken, aber sie sind natürlich im Unterschied zu den anderen Ländern nach wie vor hoch, beziehungsweise jetzt, wo dort keine Roaminggebühren mehr erhoben wird, ist der Unterschied natürlich wieder eklatanter. Problem ist zum Beispiel, sie können zwar heute Gesamtpakete lösen, die sind auch günstiger geworden in den letzten Jahren, aber sind gewisse Tage gültig. Sie können, wenn Sie Guthaben übrig haben, über diese Tage hinaus, das wird Ihnen nicht gut geschrieben. Das verlangen wir zum Beispiel. Ein weiteres Problem ist, wenn Sie das mengenmäßig abrechnen, also pro SMS, pro Datenmenge, dann wird in der Schweiz pro Minute und pro größere Datenmenge abgerechnet. Das heißt, wenn Sie diese Minute nicht aufbrauchen, dann schenken Sie das den Telekom-Anbietern. In der EU ist das schon lange so, dass man pro Sekunde und pro Kilobyte abrechnet. Also das heißt, wir haben schon in der Verrechnung, haben die Telekom-Anbieter Margen drin, weil die Leute das nie immer alles aufbrauchen. Und dann in den Gesamtpaketen auch, weil sehr oft diese Menge oder diese Tage nicht ausgenutzt werden.
Dass wir denn diesen Zustand heute in der Schweiz haben, orten Sie denn das Problem bei den Telekom-Anbietern oder bei der Politik?
Bei beiden. Also wir hatten schon Vorstöße und jedes Mal ist es dann zum Beispiel den Telekom-Anbietern gelungen, kurz bevor der behandelt wurde, etwas an den Tarifen zu machen. Und dann sagte man wieder, ja, es ist ja jetzt etwas gegangen, also handeln wir nicht, oder? Es war im Ständerat so bei einer Motion zur Senkung der Roaminggebühren. Und was ich schon feststelle, ist, jedes Mal, wenn der Sommer kommt, dann stecken sich viele die Fahne an, ja, wir sind gegen zu hohe Roaminggebühren. Wenn es dann konkret in der gesetzlichen Arbeit darum geht, jetzt hier einen Deckel drauf zu tun, dann kneifen dann wieder einige hier im Bundeshaus.
Es gäbe auch die Möglichkeit, dass die Schweiz diese EU-Regelung übernimmt. Island, Norwegen, Liechtenstein, Staaten, die nicht in der EU Mitglied sind, haben das getan. Also das wäre auch ein Weg für die Schweiz.
Ja, deshalb fordern wir ja auch den Bundesrat auf zu handeln. Oder das Fernmeldegesetz, das kommt erst noch in die parlamentarischen Debatten, also Kommission und Rat. Und wir sind der Meinung, der Bundesrat kann handeln. Wir haben deshalb auch Bundesrätin Doris Leuthard aufgefordert, hier jetzt etwas zu unternehmen. Mindestens schon mal in diesen Massnahmen, die ich vorhin geschildert habe, eben korrekter abrechnen, aber natürlich auch mit Preisobergrenzen.
Sagt SP-Nationalrätin Priska Bierer-Heimo. Gleich 12:01. Italien wartet sehnlich auf Regen, auf viel Regen. Denn das Land steuert auf die schlimmste Trockenheit der letzten Jahrzehnte zu. Davor warnt der Nationale Landwirtschaftsverband. Betroffen sind vor allem die nördlichen Regionen des Landes. Experten rechnen mit Ernteausfällen und höheren Preisen. Aus Rom, Franco Battel.
Im Winter hatten wir nur die Hälfte der sonst üblichen Niederschläge, klagt Rolando Manfredini vom italienischen Landwirtschaftsverband Coldiretti.
Abbiamo avuto un inverno che è stato grosso modo intorno al 50% in meno di pioggia caduta. Abbiamo avuto una primavera.
Auch im Frühling sei viel zu wenig Regen gefallen. Darum führten die italienischen Flüsse, allen voran der Po, viel zu wenig Wasser. Und die Pegel italienischer Seen seien auf historischen Tiefstständen.
Il Lago di Iseo e il Lago di Como portano dei deficit idrici molto importanti, siamo intorno almeno 47%.
Der Comasee und der Iseosee haben derzeit etwa 47% weniger Wasser gespeichert als üblich. Ob es nun die Apfelkulturen des Südtirols sind, die Maisfelder des Veneto oder die Tomatenplantagen der Emilia-Romagna, überall droht ein Teil der Ernte zu verdorren. Trotz Bewässerung seien die Schäden schon jetzt enorm.
C'è stato circa un miliardo di danni da cambiamento climatico.
Eine Milliarde Euro. Auf diese Summe belaufen sich die bisher registrierten Dürreschäden. Agronom Manfredini sagt auch gleich, worauf er diese Ausfälle letztlich zurückführt, auf den Klimawandel. Dass der auch in Italien in vollem Gange sei, daran hat Manfredini keinen Zweifel, auch wenn er scherzend zuerst auf den prominentesten Zweifler, den US-Präsidenten verweist.
Ne abbiamo uno famoso, che è il presidente degli Stati Uniti d'America. Però ormai tutti gli scienziati sono d'accordo.
Die Forscher seien sich in dieser Frage einig. Der Klimawandel verändere auch Italien. Und die jetzige Dürre sei dafür nur ein Zeichen.
In Italia sta succedendo, per esempio, che l'ulivo si sta spostando a nord o alcune colture si stanno spostando più in montagna.
In Italien verschieben sich die Olivenkulturen immer mehr nach Norden, sagt Manfredini. Aber auch der Hartweizen, unerlässlich für die italienische Pasta, wachse vermehrt im Norden. Währenddem im Süden, zum Beispiel auf Sizilien, mittlerweile auch tropische Früchte gedeihen.
Si può pensare, e già succede, che in Sicilia ci siano delle colture tropicali.
Avocado, Papaya, Mango. Die italienische Landwirtschaft müsse darauf reagieren. Zum Beispiel müsse man mit dem Wasser sorgfältiger umgehen, es zum Beispiel vermehrt in Speichern auffangen, um es dann in der heißen, trockenen Zeit zur Bewässerung einzusetzen. Nur, in diesem Winter und Frühling wären auch solche Speicher weitgehend leer geblieben. Der italienische Landwirtschaftsverband rechnet in diesem Sommer und Herbst darum mit weniger italienischen Exporten, zum Beispiel auch in die Schweiz und mit höheren Preisen.
Può darsi che il pomodoro italiano costerà un po' di più rispetto all'anno precedente e le giustificazioni ci sono.
Es kann gut sein, dass zum Beispiel italienische Tomaten oder Trauben dieses Jahr mehr kosten. Einen Engpass aber befürchtet Rolando Manfredini nicht.
Die rumänische orthodoxe Kirche erregt derzeit Aufsehen. Einerseits mit dem Bau einer gewaltigen Kathedrale in Bukarest, andererseits mit politischem Engagement. Das ist neu. Die Kirche unterstützt aktiv ein Volksbegehren, das die Ehe neu als Verbindung eines Mannes und einer Frau definiert. Gleichgeschlechtlichen Ehen würde dadurch in der Verfassung ein Riegel geschoben. Unser Korrespondent Urs Bruderer ging den Gründen für den Aktivismus der orthodoxen Kirche in Rumänien nach.
Man sieht Beton und Backstein und hoch über den Köpfen eine Arbeitsfläche auf gewaltigen Stahlträgern.
Now we are executing the works between 36 meters and 45 meters.
Wir arbeiten derzeit zwischen 36 und 45 Metern Höhe an den Bögen, die die Kuppeln und Türme tragen werden. Allein da verbauen wir 6000 Tonnen an Eisenverstärkungen, sagt Chefingenieur Vasile Krakauanu. Über 5000 Gläubige sollen hier Platz finden und nur die Fensterlöcher verraten, dass aus dieser riesigen Halle einst nicht Flugzeuge in den Himmel geschickt werden sollen, sondern Gebete. Sonntags und an Feiertagen ruht die Baustelle, sonst arbeiten hier 600 Arbeiter in drei Schichten rund um die Uhr. Die fertige Kathedrale wird an die traditionellen kleinen orthodoxen Kirchen erinnern, nur ins Riesenhafte aufgeblasen. Nebenan steht Ceausescus Haus des Volkes. Der Prunkpalast des kommunistischen Diktators ist zwar größer, doch die Kathedrale wird ihn mit ihren Türmen überragen und mit ihren goldenen Dächern überstrahlen. Das wird eine der ganz schönen Kathedralen in Osteuropa, sagt Vasile Banescu, der Sprecher der rumänisch-orthodoxen Kirche. Mit den Nebengebäuden und dem zur Verfügung gestellten Land verschlingt das Projekt wohl einige hundert Millionen Franken. Genau weiß man es nicht. Geld, das das arme Rumänien für anderes ausgeben sollte, sagen Kritiker. Nicht wegen der Kathedrale werden in Rumänien keine Schulen und Spitäler gebaut, sagt hingegen der Kirchensprecher, sondern wegen der grassierenden Korruption. Doch die Baukosten bestritt die Kirche bis jetzt nur zu 20-30% selber mit Spendengeldern.
Restul sunt bani proveniți de la stat.
Der Rest, also der Löwenanteil, kommt vom Staat. Der sakrale Monumentalbau ist nur dank der Unterstützung weltlicher Machthaber möglich. Und die erhoffen sich wiederum den so verbotenen wie verbreiteten Segen der Pfarrer für ihre Partei. Kirche und Staat in Rumänien sind eher unzertrennlich als getrennt. Das zeigt sich auch in der Debatte um den Vorstoß, die Ehe in der Verfassung als Verbindung zwischen Mann und Frau zu definieren. 3 Millionen Unterschriften kamen für das Anliegen zusammen, die orthodoxe Kirche unterstützt es. Schwule und Lesben würden dadurch nicht benachteiligt. So Vasile Banescu. Nur ganz wenige Homosexuelle wollen heiraten in Rumänien. Die Homo-Ehe sei eine Idee der NGOs, nicht der homosexuellen Menschen. Denen begegnet die Orthodoxie mit Offenheit. Homosexuelle dürfen der Kirche beitreten, sie dürfen beten und beichten. Die Kirche ist nur gegen die Sünde der Homosexualität, nicht gegen die betroffenen Personen. Für sie betet die Kirche, dass sie geheilt werden können.
Putea să se vindece de acest tip de viață.
In Rumänien klingt das nicht extrem. Das Land hat die Homosexualität erst im Jahr 2000 entkriminalisiert. Und von links bis rechts gibt es kaum eine Partei, die sich stark machen würde für die Homo-Ehe. Das Patriarchat dominiert gesellschaftliche Debatten und baut eine gewaltige Kathedrale. Die Kirche scheint derzeit stark in Rumänien. Doch der Schein trügt und ihr Einfluss schwindet, sagt der Soziologe Barbu Mateescu. Die orthodoxe Kirche verliert laut allen Umfragen an Glaubwürdigkeit. Und das nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in kleinen Provinzstädten. Hinter dem Einsatz gegen die Homo-Ehe steht nicht Stärke, sondern Sorge, so der Soziologe. Es ist das erste Mal, dass die Kirche sich öffentlich politisch engagiert. Und sie tut es, weil sie diese Umfragen auch kennt und froh ist über ein Thema, mit dem sie sich profilieren kann, weil es populär ist und ihr entspricht. Die Kirche sucht also Halt in der Politik. Und umgekehrt sucht die Politik Halt bei der Kirche, sagt der Soziologe Barbu Mateescu. Die Politiker stecken in der Krise. Wegen der Korruptionsjäger können sie ihre Wähler nicht mehr so leicht wie früher mit Schwarzgeld und Bestechung gewinnen. Mehr denn je zählen sie darum auf die vielen Wähler, vor allem auf dem Land, die bei der Stimmabgabe immer noch auf den Pfarrer hören. Fertig werden soll die Bukarester Kathedrale nächstes Jahr. Die rumänische Hauptstadt ist dann nicht nur um ein religiöses Symbol reicher, sondern auch um ein Symbol für die Nähe von Kirche und Glaspolitik. Ein Symbol für diese zwei wankenden Giganten, die Halt suchen beieinander.
Die FIFA verkauft eine WM in die Wüste nach Katar. Durchschnittsfußballer wechseln für Abermillionen den Club. Die Champions League gibt's bald nur noch für teures Geld im Pay-TV. Kurz, im Fußball geht's nur noch ums Geld, klagen viele. Aber dass es auch anders geht, zeigt der sogenannte fortschrittliche Schweizer Fußballverband, Sportredaktor Reto Held.
Fußball ohne versteckte Fouls, ohne Leibchenzupfen, ohne Schwalben, ohne Diskussionen mit dem Schiedsrichter, ohne Zeitspiel. Einfach nur Fußball oder vielleicht auch ein Stück heile Welt. Dafür steht der fortschrittliche Schweizer Fußballverband, sagt deren Präsident Meme Sikora.
Vielleicht probieren wir da ein Stück heile Welt hochzuhalten und wir probieren es so gut es geht und es ist jedes Jahr wieder ein sehr großer Aufwand, um das wieder in Erinnerung zu rufen.
Aber durchaus wichtig, um eine Alternative im Fußballmetier zu bleiben. Denn mittlerweile hält man sich auch bei der Alternativliga ziemlich stark an die Regeln der FIFA. Eine Feststellung, die Gründer wohl erbleichen lassen würde.
Es sind schon mehrere Etappen gewesen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Entstanden aus politisch linken Kreisen, am Anfang noch sehr politisch motiviert. Dann ist es eigentlich fast schon gestorben, die Liga. Mit der Entpolitisierung der Gesellschaft eigentlich hatte sie Daseinsberechtigung fast verloren. Dann gab es einen Neustart in den 90er Jahren und dann kamen auch Szeneclubs, Trendbars, stellten Teams. Also das nicht zu vergleichen. Es ist zwar beides die alternative Liga, aber es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass es eine Alternative zum normalen Fußball war.
Und ist. Heute sind die Teams der Szeneclubs wieder verschwunden. Weit über 1000 Spielerinnen und Spieler sind allein in Zürich in über 50 Teams organisiert. In der normalen Liga, der Frauenliga und der Ehrenliga für Fußballer ab 35 Jahren. Dort spielt auch Gerni Jörgler mit, der seit 25 Jahren dabei ist, weil er gerne Fußball spielt und...
Die soziale Durchmischung einer Mannschaft ist großartig. Wir haben vom Banker bis zum Barkeeper, bis zum DJ, bis zum Kinderarzt, bis zum Betreibungsbeamten. Alle möglichen Berufe in unserer Mannschaft. Und es ist auch für uns wichtig, wenigstens, sage ich mal, 90 Minuten an der frischen Luft sein und uns zu bewegen.
Unterschiedlich talentiert sind sie also, die Spielerinnen und Spieler. unterschiedlich trainiert, aber mit einer Grundidee, sagt Meme Sikora.
Das Credo, unser Credo, man will gute Spiele gegen liebe Gegner haben und nicht unbedingt die drei Punkte einfahren. Wer das um jeden Zweck erreichen will, der ist bei uns an der falschen Adresse.
Was sich besonders in zwei Maßnahmen zeigt. Die Schiedsrichter werden von den Teams gestellt und sind nicht ausgebildete Schiedsrichter. Und nach jedem Spiel wird das Verhalten der Teams vom Schiedsrichter und vom Gegner bewertet. Die Fairplay-Tabelle, die daraus entsteht, entscheidet dann, wer in der Tabelle bei Punktgleichheit besser klassiert ist. Vielleicht die einzige Maßnahme, die sich auch auf den normalen Fußball übertragen ließe.
Es wäre eine sehr einschneidende Änderung, die ich sehr begrüßen würde, wenn man die Fairplay-Wertung so gestalten würde, dass sie tatsächlich eine Bedeutung hat. Also dass es sich für einen Verein lohnt, fair zu spielen.
Vielleicht gäbe es damit auch im normalen Fußball weniger Leibchenzupfer, weniger Diskussionen und damit etwas mehr heile Welt.
Reto Held. Und gleich im ersten und vierten Uli Sick weiß, wie Chinesen ticken, die als Investoren unsere Wirtschaft und den Kunstmarkt aufmischen. So wie ab heute an der Art Basel. Der frühere Botschaft- und Kunstkenner ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Julia Villino.
Beim Brand eines Hochhauses in London sind mindestens 6 Personen ums Leben gekommen. Rund 50 wurden verletzt, das teilt die Polizei mit. Die Opferzahl dürfte noch steigen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kanton Thurgau schafft das Frühfranzösisch in der Primarschule nun doch nicht ab. Das Kantonsparlament hat mit 62 gegen 60 Stimmen einen entsprechenden Antrag der SP angenommen. Wenn Landwirte Bauland verkaufen, müssen sie den Gewinn daraus versteuern. Dabei bleibt es. Der Nationalrat wollte diese Verkäufe von der direkten Bundessteuer befreien, hat nun aber seine Pläne aufgegeben. Bund und Sozialwerke hätten jährlich rund 400 Millionen Franken weniger eingenommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.